Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Auf Platz 118 der Rangliste für Pressefreiheit schauen wir heute. Auf diesem hinteren Rang liegt Tansania. Seitdem Präsident John Magufuli 2015 das Amt übernahm, hat sich die Situation der Medien und der Medienschaffenden dort rapide verschlechtert. Schauen wir gleich genauer hin in diese Region. Aber wir beginnen noch ein Stückchen weiter unten auf der Pressefreiheitsrangliste. Nummer 148 von 180. Es geht ins Land der zwei Präsidenten. Das Land, das mittlerweile besser bekannt ist als das Land ohne einen einzigen funktionierenden Präsidenten. Genau heute vor einem Jahr hat sich Juan Guaido zum Übergangspräsidenten von Venezuela erklärt, als Nachfolger von Nicolas Maduro. Große Zustimmung weltweit. Neben den USA und Deutschland haben in knapp 60 Ländern die Länder haben das Land anerkannt oder den Präsidenten, aber mehr ist daraus bislang nicht geworden. Im Gegenteil, nicht nur das Amt hat nicht Guaido, sondern Maduro zumindest offiziell noch inne. Auch das Land, das der Oppositionelle regieren wollte, rutscht immer weiter ins Chaos. Und von Rückhalt in der Bevölkerung kann auch keine Rede mehr sein. Unsere Korrespondentin in Südamerika ist Ann-Kathrin Mellmann. Ich habe sie vor der Sendung gebeten, zunächst die derzeitige Lage in Caracas zu beschreiben.
Also in einigen Vierteln von Caracas habe ich eigentlich den Eindruck, dass die Krise nur eine Erfindung ist. Also hier fahren große, nagelneue Autos herum, die Straßen sind auch gut gefüllt, auch die Läden sind gut gefüllt. Es gibt allerhand Importprodukte, die jahrelang verschwunden waren. Allerdings gibt es sie nur gegen Dollar. Es ist diese fortschreitende Dollarisierung in Venezuela, die diese Art von Import überhaupt jetzt wieder möglich macht seit ein paar Monaten. Allerdings in den ärmeren Vierteln oder auch in den armen Vierteln, die sehr groß sind um Caracas, herum und in der Provinz, da sieht es ganz anders aus. Da haben die Menschen wegen der extremen Inflation nicht genug zu essen. Es liegt daran, dass der Monatslohn in der Inflation so niedrig ist, der reicht gerade mal für ein Kilo Käse oder eine Packung Eier. Es ist völlig unklar, wie die Leute es schaffen, über die Runden zu kommen. Es gibt auch immer noch Stromausfälle. Viele Leute haben seit Monaten kein Leitungswasser und vor allen Dingen in der Provinz ist Benzin derzeit Mangelware.
Die offizielle Begründung, nicht nur in Venezuela, ist, dass diese Zustände zurückzuführen sind auf die Sanktionen gegen Venezuela. Wie sehen Sie das, beziehungsweise wie sehen das die Menschen vor Ort?
Das ist sicher richtig, dass die Sanktionen die Krise verschärfen. Dann kommt es immer darauf an, wen man fragt. Die Regierungsanhänger, für die ist ganz klar, dass nur die Sanktionen schuld sind. Früher wurde dann immer der Wirtschaftskrieg gegen Venezuela ins Feld geführt. Aus meiner Sicht eine Erfindung der sozialistischen Regierung. Diese Sanktionen, die sind nicht Grund und Auslöser. Es gibt die auch erst seit 2018 bzw. 2019. Die werden immer wieder ein bisschen verschärft. Aber die katastrophale wirtschaftliche Lage, die ist schon viel, viel älter. Die hat eher mit der Misswirtschaft zu tun, mit wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen, die schon ganz lange zurückliegen und auch mit dem gesunkenen Ölpreis.
Und genau da hat Juan Guaido versprochen, Abhilfe zu leisten. Aber er verliert nun immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung. Warum?
Ja, seine Popularitätswerte, die sind in den letzten Monaten tatsächlich sehr stark gesunken, unter anderem auch wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage. Den Menschen geht es immer schlechter, weil sie nicht erkennen können, wie und ob so ein Mann wie Guaido daran irgendetwas ändern kann. Und diese Aufbruchsstimmung, die hier herrschte vor einem Jahr nach seiner Ernennung zum Interimspräsidenten, die ist völlig verflogen. Davon finde ich hier nichts mehr. Die Menschen kreiden ihm vieles an, die Zerstrittenheit im Oppositionsbündnis und kurz einfach, dass es nicht vorangeht in diesem Land und dass im Moment überhaupt gar keine Perspektive da ist, sondern wirklich nur Hoffnungslosigkeit.
Schauen wir, Frau Mellmann, wir sind ja ein Medienmagazin, schauen wir ein bisschen auf die Situation der Medien. Venezuela belegt aktuell Rang 148 auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen derzeit die Medien? Gibt es noch eine oder ein journalistisch funktionierendes Mediennetz?
Nein, es gibt hier keine Pressefreiheit mehr. Die meisten Tageszeitungen, die können schon lange nicht mehr erscheinen. Es gab ein regelrechtes Zeitungssterben in den vergangenen Jahren. Vor allen Dingen bezieht sich das auf die Provinz. Da gibt es so gut wie gar keine Zeitungen mehr. Radios, Fernsehsender haben ihre Lizenzen nicht erneuert bekommen. Die Regierung hat Lizenzen zum Teil entzogen und auch ja viele herausragende Journalisten schlichtweg mundtot gemacht. Dafür hat sie Gesetze schreiben lassen, unter anderem ein Gesetz, das sogenannte Gesetz gegen den Hass. Das ist natürlich sehr dehnbar. Also wenn einem Journalisten vorgeworfen werden kann, dass er auf die eine oder andere Art und Weise den Hass anstachelt, dann kann er ganz schnell im Gefängnis landen für viele, viele Jahre. Und die wenigen unabhängigen Medien, die übrig geblieben sind, die sind größtenteils ins Internet geflüchtet. Und da haben sie mit anderen Problemen zu kämpfen. Sie werden oft abgeschaltet für mehrere Stunden. Sie können über Guaido eigentlich überhaupt nicht berichten, über die politische Opposition. Und wenn Sie über Guaido berichten, dann eben nur, wenn Sie ihn nicht Interimspräsidenten nennen.
Sprechen wir nochmal über Guaido. Was plant er nun? Wir haben eben darüber gesprochen, dass der Rückhalt in der Bevölkerung immer weniger wird. Fast ein Fünftel der Bevölkerung wird bis Ende des Jahres das Land verlassen haben, schätzen die Vereinten Nationen. Wie geht er damit um und wie geht es für Venezuela weiter?
Das ist völlig unklar im Moment. Eine Strategie der Opposition ist derzeit nicht erkennbar. In diesem Jahr stehen auch Parlamentswahlen an. Im Parlament hat die Opposition immer noch eine Mehrheit. Das ist so die letzte demokratisch gewählte Institution. Und im Moment weiß niemand, ob die Opposition sich daran beteiligen wird. Und wenn ja, wie? Guaido, der tourt im Moment durchs Ausland. Er versucht da Unterstützung zu gewinnen. Und es ist auch unklar, ob er überhaupt zurück kann ins Land. Denn er hat sich mit dieser Auslandsreise ja einem Ausreiseverbot widersetzt. Was klar ist, dass egal was passiert, es wird sehr, sehr lange dauern, bis es hier irgendeine Art von Veränderung gibt. Und in dieser Zeit werden noch viel, viel mehr Menschen fliehen. Also bis zu 6,5 Millionen bis Ende dieses Jahres.
Anne-Kathrin Mellmann in Caracas. Ein Jahr nach der zumindest geplanten Übernahme durch Juan Guaido habe ich mit ihr gesprochen. Hier in Medias Res. Guten Tag, liebe #Dorfkinder. Wie Sie wissen oder wie ihr wisst, hat sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner an euch gewandt. Mit positivem Beispiel soll dabei das, ich zitiere, Leben auf dem Land gestärkt werden. Klingt für die einen so, als würden die #Dorfkinder auf dem Land ohne Anschluss an die Zivilisation ein Dasein in dunkler Gestrigkeit fristen. Andere wiederum weisen bei Twitter darauf hin, dass Funktionieren des Internet auf dem Land auch schon mal ganz gut in Sachen Stärkung wäre. Unterm Strich mal wieder eine dufte Kampagne, wie so viele andere auch, kommentiert Arno Otzesek.
Finden Sie nicht auch, dass die öffentliche Hand manchmal ein überraschend gutes Händchen für Kampagnen hat? Uns fällt das Bundesverkehrsministerium ein, das sich mit den flotten Tipp-Tipp-Tot-Plakaten an Möchtegern-Multitasker wendet, für den Fall, dass die während der Autobahnfahrt von ihren Smartphones aufblicken sollten. Scharfe Kampagne, keine Frage. Und das aus dem Ministerium von Andreas Scheuer, dem Master of Mord-Desaster und designierten Pannenkönig des Kabinetts. Vor diesem Hintergrund weckt die #Dorfkinderkampagne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft umso größere Erwartungen, denn mit Julia Klöckner steckt genau die richtige Ministerin dahinter. Wenn man im rheinland-pfälzischen Guldental aufgewachsen ist, aber mittlerweile lächelnd die Weltmetropole Berlin rockt, dann versteht man ja mit Sicherheit einiges von der gefährlichen Stadt-Land-Spaltung, laut Die Zeit, eine Art sozialer Superantagonismus. Der aber bestimmt an Schrecken verliert, wenn Klöckners superwirksame #Dorfkinderkampagne erstmal voll durchschlägt. Nicht umsonst steht eines der vier Motive, jubelnde junge Kicker samt Trainer, unter dem Slogan »Dorfkinder behalten das ganze Team im Auge«, womit das Ministerium charmant reflexiv andeutet, dass das Dorfkind Julia unsere ganze Gesellschaft trainermäßig im Auge behält. Schon mal danke dafür. Überhaupt darf man annehmen, dass die Ministerin persönlich mit Guldenthaler Herzblut an der Kampagne gearbeitet hat, bei so viel intimer Dorfkenntnis, wie da drin steckt. In dem Motiv »Dorfkinder haben den Dreh raus« etwa bringen Dorfkinder auf geheimnisvolle Weise mitten in einem Mohnfeld einen Ventilator zum Drehen und, sapperlot, sogar eine Lampe zum Leuchten. Das heißt, entweder können die Kids zaubern oder ihr Dorf wurde bereits elektrifiziert und sie haben ein langes Kabel. Toll für das Image des Dörflichen wäre beides, oder? Auch klasse, das Motiv, Dorfkinder sind zur Stelle, da wo man sie braucht. Es zeigt junge, mutmaßlich freiwillige Feuerwehrleute, die aus dicken Schläuchen viel Wasser auf eine grüne Wiese spritzen. Die raffinierte Botschaft, bei uns kann eigentlich nichts anbrennen, aber dafür hält das Trainingslöschwasser den klimatrockenen Boden feucht. Und wie reagieren die Leute im Netz? Freuen sie sich mit den Dorfkindern? Überlegen sie sich, selbst bald rauszuziehen? Von wegen. Der Motzki Lasse Rebin behauptet frech, Dorfkinder wollen 4G an jeder Milchkanne. Obwohl die feinfühlige Klöckner-Kampagne eindeutig zeigt, Dorfkinder sind schon für fließenden Strom dankbar oder wenn sich ein Ventilator dreht oder wenn sie aus Wiesen Feuchtwiesen machen können. Tja, da bahnt sich wohl wieder eines dieser Missverständnisse an, unter denen Julia Klöckner leider oft zu leiden hat. Sie erinnern sich, letztes Jahr hat Klöckner Nestlé, den Spezialsortimenter für gesunde Lebensmittel, wegen der Reduzierung von Zuckersalz und Fett etwas Honig um den Mund geschmiert. Das uneigennützige Loben, ein toller menschlicher Zug, ist der Ex-Weinkönigin und Bierbotschafterin halt zur zweiten Natur geworden. Und nicht einmal die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hielt Klöckners Schleichwerbung für Schleichwerbung. Trotzdem postete ein rabiater Tunichtgut namens Mardamun: Kennt ihr den Moment, wo ihr eure Politiker einfach nur hauen wollt, aber ihr wisst zugleich, die können nicht anders? Ach, Julia, die sozialen Medien werden wohl niemals ihr digitales Goldental. Andererseits sind sie noch längst nicht überall blamiert. Das entnehmen wir folgendem Tweet des Feldforschers Hannes. Dorfkinder wissen nichts von Klöckners Kampagne, weil sie 2020 immer noch kein Internet haben. Insofern raten wir Ihnen, Frau Ministerin, halten Sie die Dorfkinder auch weiter vom Internet fern. Es wird Ihrem Ruf guttun.
Der Kommentar von Arno Ozesek. Sprechen wir nun über den reichsten Mann der Welt, Amazon-Chef Jeff Bezos. Er besitzt ein Online-Versandhaus, er besitzt ein Raumfahrtunternehmen, er besitzt eine in einen Berg eingebaute Riesenuhr. Aber für uns wichtiger ist, dass er die Washington Post besitzt und ein Handy. Dieses Handy ist bekanntlich gehackt worden, und zwar, das glaubt die UNO, vom saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman. Kollegin Anne-François Weber, welche Indizien sprechen dafür, dass der Kronprinz das Handy hat hacken lassen?
Also die beiden kannten sich auf jeden Fall persönlich und sie haben sich im April 2018 bei einem Dinner in den USA getroffen, als MBS da zu Besuch war, und haben da ihre Nummern ausgetauscht. Bezos hat 2 WhatsApp-Nachrichten von MBS erhalten und die eine soll eben mit Schadstoff-Software infiziert gewesen sein. Kurz danach gab es großen Datenabfluss und das ist eben wohl der Hinweis darauf, dass das sein könnte, dass MBS dahinter steckt. Dazu kommt noch, dass er ein paar Monate später an Bezos Nachrichten geschickt hat, die auf die Affäre und Scheidung angespielt haben, die ja enthüllt wurde durch diesen Abfluss und die damals überhaupt noch nicht bekannt war.
Sie sagen immer MBS, nur kurz zur Erklärung, das ist die Abkürzung für Mohammed bin Salman. Der Bericht der UNO sagt nun, um die Berichterstattung der Washington Post über Saudi-Arabien zu beeinflussen, wenn nicht kaltzustellen. Das war der Hintergrund dieses Hacks. Erklären Sie den Zusammenhang. Wie soll das gehen? Was ist der Hintergedanke da?
Das ist natürlich wirklich die Frage, ob bloß weil man über Bezos Handy Informationen verfügt, man die Berichterstattung der Washington Post beeinflussen kann. Vielleicht wusste man das auch gar noch nicht, als man das getan hat von saudischer Seite. Vielleicht wollte man einfach erstmal Zugriff haben, Daten sammeln und dann gucken, was man damit tut. Immerhin hat Donald Trump in einem Tweet nach der Enthüllung von Bezos-Affäre geschrieben, es tut ihm sehr leid zu hören, dass Bezos durch einen Konkurrenten mit zutreffenderer Berichterstattung zu Fall gebracht worden sei. Und er hoffe, dass die Washington Post bald in bessere Hände komme. Also da ist schon so diese Idee, dass vielleicht, wenn Bezos Ansehen sinkt, dass er dann vielleicht auch diese Zeitung abstoßen würde. Ich weiß nicht, ob dieses Kalkül aufgegangen war.
Ja, und für den Hintergrund, Interesse hätte der Kronprinz damals 2018 die Berichterstattung des Regimekritikers Jamal Khashoggi zu beeinflussen, der im Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul umgebracht wurde. Die CIA und die türkische Regierung gehen davon aus, dass Prinz Mohammed die Tat persönlich befohlen habe. Das wäre dann ja auch noch ein triftiger Grund.
Das kann wirklich ein triftiger Grund sein. Zwischen den beiden muss eine tatsächlich persönliche Fehde geherrscht haben. Khashoggi hat seit Sommer 2017 für die Post kritische Kolumnen geschrieben und auch am Vortag des Treffens zwischen Mohammed bin Salman und Bezos noch einmal kritisch über Saudi-Arabien geschrieben. Also vielleicht war das tatsächlich auch der Beginn eines Versuches, Khashoggi auszuschalten, ohne ihn zu ermorden.
Eine Frage, die heutzutage auch immer häufiger eine Rolle spielt, ist die Frage nach der technischen Möglichkeit überhaupt. Ich erinnere mich auch an das Atomprogramm in Iran. Da wurde auch immer wieder gefragt, ist der Iran denn überhaupt technisch in der Lage, Atombomben zu bauen? Wie sieht das jetzt in diesem Fall aus? Ist Saudi-Arabien technisch in der Lage, ein Handy derart verrückt auszuspionieren?
Ja, ich denke, da gibt es kein Problem. Geld spielt ja bei Saudi-Arabien wenig Rolle und die Überwachung ist dort enorm wichtig. Man agiert in der digitalen Welt. Als ich dort zuletzt war, wurde mir in einem Zentrum für Extremismusbekämpfung vorgeführt, wie man da Twitter-Nachrichten analysiert, wie man versucht, Einfluss zu nehmen und so weiter. Also da passiert auf jeden Fall sehr viel, auch in der digitalen Welt. Und man kann sich ja dann auch ausländische Experten und eventuell eben auch ausländische Schadsoftware kaufen. Die Firma NSO, die so eine Software verkaufen würde, streitet das zwar ab, aber vielleicht gab es da noch jemand anders, der da etwas im Angebot hatte.
Ganz kurz, wir sind jetzt davon ausgegangen, aber spricht denn irgendwas überhaupt dagegen, dass es der Prinz oder dass er der Drahtzieher des Ganzen war?
Also man muss natürlich sagen, es gibt bisher keine Spur dieser Malware. Also man kann es auch nicht wirklich auf diese WhatsApp-Nachricht zurückführen. Das fehlt. Es gibt aber auch Malware, die es einfach schafft, ihre eigenen Spuren zu zerstören. Aus Saudi-Arabien wird natürlich dementiert und man bemüht sich da ja auch sehr, ein gutes Image des Landes aufrechtzuerhalten. Man kann natürlich auch fragen, warum sollte sich der Kronprinz persönlich um so etwas kümmern? Warum sollte er das so nachvollziehbar von seinem WhatsApp-Account losschicken? Man kann aber auch sagen, vielleicht war er damals einfach auch noch nicht besonders vorsichtig.
Anne-Françoise Weber, Dankeschön. Nur wenn wir schweigen, sind wir sicher. Der Titel dieser Studie zum Umgang mit Journalistinnen und Journalisten sagt eigentlich schon alles. Es geht um das Land Tansania, in dem Pressevertreterinnen und Vertreter seit dem Amtsantritt von Präsident John Magufuli nicht mehr sicher sind. Wer nicht im Sinne der Regierung berichtet, wird unter fadenscheinigen Begründungen weggesperrt, wegen Steuerhinterziehung zum Beispiel. Jetzt machen Menschenrechtsorganisationen auf diese Zustände aufmerksam. Antje Diekans hat mit Vertreter dieser Organisation gesprochen und sie hat die Berichterstattung über den prominentesten Fall verfolgt.
Eure Exzellenz, Herr Präsident, Sie sind der Boss. Aber trotzdem sind Sie doch auch das Kind von jemandem. Verzweifelte Worte einer Mutter. Sie flehte im Sender BBC den tansanischen Präsidenten John Magufuli an. Ihr Sohn, der Journalist Eric Kabendera, sitzt seit Ende Juli vergangenen Jahres in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Reporter unter anderem Steuerhinterziehung und organisierte Kriminalität vor. Belege dafür wurden bisher nicht vorgelegt. Menschenrechtler vermuten, dass Eric Kabendera wegen seiner Recherchen inhaftiert wurde. Er hatte zuletzt über Querelen in der Regierungspartei berichtet. So etwas ist in Tansania unter Präsident Magufuli nicht erwünscht. Seit 2015 wird die freie Meinungsäußerung immer mehr unterbunden. Die Medien werden unterdrückt, genauso Nichtregierungsorganisationen. Ihnen ist klar geworden, dass sie sich nicht mehr kritisch äußern dürfen. Oyem Nyeko von Human Rights Watch hat die Entwicklung in Tansania lange Zeit verfolgt. Zusammen mit Amnesty International stellte die Menschenrechtsorganisation Ende vergangenen Jahres eine Studie vor. Das Ergebnis? Es herrscht ein Klima der Angst, meint Roland Ebole von Amnesty International. Ein Abschreckungseffekt wurde geschaffen. Wenn ein Journalist verschwindet und später heißt es dann, er sei vermutlich tot, das beunruhigt natürlich jeden Reporter, der eine ähnliche Recherche vorantreiben will. Auch diese Fälle gibt es. Schon vor mehr als 2 Jahren verschwand der freie Journalist Azori Gwanda. Der Reporter hatte in einer Region recherchiert, wo mehrere Menschen unter ungeklärten Umständen getötet wurden. Bei der Suche nach ihm wurde seine Frau von den Behörden nicht unterstützt, sagt Musoki Mumo vom Committee to Protect Journalists, einer Schutzorganisation für Journalisten. Seine Familie weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Wir brauchen Antworten auf unsere Fragen. Auch damit Journalisten wissen, ob sie von offizieller Seite unterstützt werden, wenn ihnen bei der Ausübung ihres Berufs etwas zustößt. Musoki Mumo reiste vor einigen Monaten selbst mit einer Kollegin nach Tansania, um Nachforschungen zum verschwundenen Journalisten anzustellen. Nach wenigen Tagen wurden die Frauen festgenommen. Die angeblichen Vertreter der Einwanderungsbehörde brachten sie in ein abgelegenes Haus. Die beiden wussten nicht, ob und wann sie dort wieder rauskommen würden. In solchen Momenten kannst du nicht mehr klar denken. Es war eine furchtbare Erfahrung. Nach langen Stunden und einer Nacht kamen sie frei. Bis ins Mark erschüttert darüber, welcher Gesetzlosigkeit Journalisten und Organisationen in Tansania inzwischen ausgeliefert sind. Dabei schien Präsident Magufuli, als er 2015 gewählt wurde, zunächst einer von den Guten zu sein. Seine ersten Amtshandlungen, ein entschiedener Kampf gegen Korruption und Verschwendung. Die Tansanier waren begeistert. Auf Twitter teilten sie alle Aktionen, bei denen sie sich den Präsidenten zum Vorbild nahmen. Manche der Posts waren etwas übertrieben und ironisch. So etwas traut sich inzwischen kaum noch jemand, meint Oyem Nyeko von Human Rights Watch. Präsident Magufuli hatte sich vorgenommen, Entwicklungen voranzutreiben. Aber das war mit einer ganzen Reihe von Gesetzen gegen die Meinungsfreiheit verbunden. Personen oder Organisationen, die anderer Auffassung als der Präsident oder die Regierung sind, müssen mit Konsequenzen rechnen. Aus diesem Grund stellten die beiden Menschenrechtsorganisationen auch ihre Studie im benachbarten Kenia vor. Titel des Papiers: Nur wenn wir schweigen, sind wir sicher. Das Gefühl vieler Journalisten jetzt in Tansania. Sie fürchten, dass es ihnen so wie Erika Bendera gehen könnte. Der Journalist sitzt weiter, ohne begründete Anklage, in Haft. Seine Mutter, die so verzweifelt um Gnade flehte, wird er nicht mehr sehen können. Sie starb Ende vergangenen Jahres.
Antje Diekans berichtete. Bettina Köster ist im Studio. Herzlich willkommen, Moderatorin der morgigen Medias Res im Dialog-Ausgabe. Bitte schön, was haben Sie geplant?
Wir wollen mal von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, ob sie den Eindruck haben, dass Medien Menschen mit einer Behinderung ausreichend im Blick haben. Die Tagesschau wird ja bei Phoenix zum Beispiel mit der Gebärdensprache ausgestrahlt. Einige Spielfilme werden untertitelt. Aber das Angebot ist doch recht überschaulich und begrenzt. In sozialen Netzwerken fühlen sich zum Beispiel gehörlose und blinde Menschen sogar ausgeschlossen, weil sie zum Beispiel keine Bildbeschreibungen haben für Fotos oder bei Filmchen wissen sie dann auch nicht so richtig, worum es eigentlich geht. Und das kritisiert auch die Initiative barrierefreiposten.de, die wurde im Herbst vergangenen Jahres gegründet. Und die appellieren jetzt an alle, also nicht nur an die Medien, sondern an die Nutzerinnen und Nutzer, Menschen mit Behinderung beim Posten mehr im Blick zu haben. Auch die Medienanbieter selbst haben noch Nachholbedarf, wenn es um spezielle Angebote für Menschen mit einer Behinderung geht. Der Deutschlandfunk sendet ja beispielsweise Nachrichten in einfacher Sprache. Auch der ORF experimentiert mit neuen Formaten. Aber reicht das aus oder müssten sich Verlage und Sender um mehr Vielfalt im Angebot kümmern? Also diese Fragen stellen wir. Und wenn Sie jetzt schon eine Idee dazu haben oder schon etwas gern dazu sagen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 0221 345 3451. Entweder jetzt oder morgen live.
Oder schreiben Sie eine E-Mail mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Merit Heuer, ich bin Lokalredakteurin bei der Walsruder Zeitung und unsere Schlagzeile von morgen dreht sich um eine konkurrenzlose Bürgermeisterin und ihre zukünftigen Ratskollegen. Nachdem die Stadt Walsrode und die Gemeinde Bomlitz zum 1. Januar 2020 fusioniert sind, wird in der nun flächenmäßig zweitgrößten Stadt Niedersachsens erstmals gewählt. Der Stadtrat und die Bürgermeisterin. Bürgermeisterin deshalb, weil es quasi als sicher gilt, dass die aktuelle Amtsinhaberin auch zur Verwaltungschefin der neuen Kommune gewählt wird. Sie hat nämlich schlichtweg keinen Gegenkandidaten. Lang dürfte dagegen der Wahlzettel für den neuen Stadtrat werden. Da haben 123 Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Für nur 38 Plätze.
So, und jetzt haben wir noch den hier für Sie.
Sicher habt ihr das schon mal erlebt oder ihr habt es gesehen, dass ein Auto durch eine Pfütze fährt und jemanden nass spritzt. Aber keiner hat jemals genau gesehen, was da in Wirklichkeit passiert. Wir haben mal unsere Spezialkamera genommen und zeigen euch jetzt 20 Mal langsamer als in Wirklichkeit, was passiert, wenn dieses Auto durch eine Pfütze fährt.
Ja, Pfützen spritzen, Ballons zerplatzen, Eier zermatschen, das sind meine persönlichen Armin Maywald Lieblingsmausfilme. Dinge, die mit Spezialkamera langsam gefilmt werden und uns so physikalische Vorgänge viel besser erschließen, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Nur eins von Millionen Beispielen im Armin Maywaldschen Oeuvre. Heute wird der Mausautor 80. Glückwunsch von uns. Am Ende dieser Sendung, ich darf noch hinweisen auf den Büchermarkt mit Miriam C. im Anschluss. Morgen Medias Res im Dialog mit ihrer, bitteschön, Teilnahme ab 15:35 Uhr. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.